Das könnte der deutschen Wirtschaft noch viel mehr schaden als Angriffe und Anschläge auf alle anderen Minderheiten. Doch es kommt noch besser. Die Regierung möchte ein Zeichen gegen rechts setzen. Der Pressesprecher der Bundesregierung, Carsten Uwe Heye, stellvertretend für das Bundeskanzleramt, macht in einem ihm wohl als besonders gewitzt dünkenden Anfall den Präsidenten und Vizepräsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, Paul Spiegel und Michel Friedmann, zu seinen Verbündeten bei einem neuen Aktionsbündnis gegen rechts. Bei einer Pressekonferenz, in der dies angekündigt wird, sind er und seine beiden Alliierten äußerst bemüht, der Öffentlichkeit zu erklären, dass sie als deutsche Bürger handelten, nicht als ein Deutscher und zwei Juden, womit genau diese Unterscheidung unfreiwillig im Raume steht. Heye indes ist sehr schlau. Er suchte sich die Juden als Aktionspartner aus und das mit gutem Grund. Denn die Juden sind in Deutschland mittlerweile zu Ausländern erster Klasse avanciert. Und doch stellen wir uns die Frage, ob wir nicht doch jüdische Deutsche in einer neuen, in der Berliner Republik sind. Es ist eine lebenswichtige Entscheidung, selbst wenn sie für viele Deutsche völlig irrelevant ist. Während wir Juden natürlich täglich deutsche Nichtjuden treffen, begegnen den wenigsten deutschen Juden. Wir sind viel zu wenige. Aber unabhängig davon, wir sind im Bewusstsein dieser Gesellschaft nur als Tote oder als Opfer präsent, nicht als lebendige Menschen, als lebendige Gemeinschaft und Kultur. Was bedeutet das eigentlich in seiner Auswirkung für die Deutschen? Gerd Heidenreich, Schriftsteller und ehemaliger Präsident des deutschen PEN, hat dieser Serie über die Geschichte der Juden in Nachkriegsdeutschland als Sprecher zur Verfügung gestanden. Als Autor und Denker, als kritischer Geist einer immer noch jungen Nachkriegsgeneration, vor allem als nichtjüdischer Deutscher, ist er ohne Juden in Deutschland aufgewachsen. Was das für eine ganze Gesellschaft, für eine ganze Generation, für ihn bedeutet, das beschreibt er im Folgenden.
1944 geboren, gehöre ich zur ersten Generation, die in einem Deutschland ohne Juden heranwuchs. Wir wussten nichts vom Judentum, weil niemand darüber sprach. Wir kannten keine Juden, weil es sie nicht mehr gab. Wir kannten keine Synagogen im Stadtbild, weil sie zerstört waren und weil niemand von ihrer Zerstörung erzählte. An allem war nur einer schuld, der Krieg. Dennoch spürten wir, dass irgendetwas nicht stimmen konnte. Etwas Unausgesprochenes hockte über der Stadt. Und als ich dann von meinen Eltern erfuhr, was geschehen war, wuchs sich das Ausgesprochene zu einem diffusen Entsetzen aus, dessen eigentlichen Grund ich mir nicht erklären konnte. Niemand konnte das. Es verschlug den Erwachsenen die Sprache. Keiner in meiner Umgebung brachte das Wort Endlösung über die Lippen. Und selbst das Wort Juden, wenn es denn gesagt wurde, hatte einen seltsamen, verbotenen Klang. Man senkte die Stimme, man wälzte das Wort im Mund herum. War es die in der Nazizeit eingeübte Redeweise hinter vorgehaltener Hand oder das schlechte Gewissen? Vielleicht beides. Meine Eltern waren nicht freudig genug mitgelaufen, als hierzulande der Tempel der Barbarei errichtet worden war. Sie waren keine Widerständler, hatten nur beide einen endgültigen Knick ihrer akademischen Karrieren hinnehmen müssen. Jetzt, als alle, die dem Bau des großen Schlachthauses zugejubelt hatten, plötzlich nicht dabei gewesen waren, jetzt mochten diejenigen, die nicht gejubelt hatten, sich darauf nicht berufen, denn sie hätten sich mit den Lügnern gemein gemacht. Also sprachen meine Eltern anfangs nicht viel über die Jahre, die ihrer privaten Biografie nach die schönsten hätten sein sollen und ihre schrecklichsten wurden. Immerhin erfuhr ich, dass meine Mutter einmal im Milchladen, als jemand sich nach einer Familie erkundigte, die verschwunden war, laut gesagt hatte, »Dann wissen wir doch alle, wo sie sind.« Das war gemeldet worden. Deutsche können ja sehr wachsam sein. Erst später sagte sie mir, dass die Verschwundenen Juden waren, Kollegen und Freunde der Familie. Aber auch das mochte sie direkt nach dem Krieg nicht erzählen, als plötzlich jeder seinen Judenfreund gehabt hatte. So schwieg sie, um sich nicht ins Gerede der Lügner einzureihen. Es gab für das Schweigen der Elterngeneration sehr unterschiedliche Gründe, auch für das Reden. Ich vermute, dass ein Onkel von mir, der Zahlmeister bei der Waffen-SS gewesen war, durch die Aussagen meiner Eltern entnazifiziert wurde. Ich muss etwa 8 Jahre gewesen sein, als ich die ersten Fotos von Menschen in Konzentrationslagern sah. Ich erinnere mich kaum an jene Bilder der Toten, nur an mein Gefühl,